Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 8. November. Aus der Übersetzung Neues Leben, Hesekiel Kapitel 18 und 19. Die Gerechtigkeit eines gerechten Gottes. Wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir, und nur wer sündigt, soll sterben. Angenommen, ein Mann tut, was recht und gerecht ist, nimmt an den Opfergelagen auf den Bergen nicht teil und betet die Götzen von Israel nicht an. Angenommen weiter, er schläft nicht mit der Frau eines anderen und tritt einer Frau nicht nahe, die ihre Monatsblutung hat. Er unterdrückt niemanden, behält nicht, was sein Schuldner ihm als Pfand gegeben hat und plündert niemanden aus, sondern gibt den Hungrigen zu essen und versorgt die Bedürftigen mit Kleidung. Er verleiht Geld, ohne Zinsen dafür zu verlangen, und treibt keinen Wucher, tut nie etwas Unrechtes, spricht Recht nach bestem Wissen und Gewissen unter den Menschen, hält sich an meine Gebote und beachtet und befolgt treu meine Vorschriften. Wer so handelt, ist gerecht und wird leben, spricht Gott der Herr. Angenommen aber, dieser Mann hat einen Sohn, der gewalttätig ist und Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, die der Mann selbst nicht getan hat. Sein Sohn nimmt an den Opfergaben auf den Bergen teil, schläft mit der Frau eines anderen, unterdrückt die Armen und Hilflosen, plündert andere aus, gibt Gepfändetes nicht zurück, betet Götzen an und begeht abscheuliche Taten, verleiht Geld gegen Zinsen, treibt Wucher. Soll ein solcher Mensch am Leben bleiben? Er wird nicht leben. Wegen all dieser abscheulichen Taten muss er sterben. Seinen Tod hat er sich selbst zuzuschreiben. Doch angenommen, dieser Mann hat seinerseits einen Sohn und der sieht all die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, aber er folgt seinem Beispiel nicht. Dieser Sohn nimmt nicht an den Opfergelagen auf den Bergen teil und betet die Götzen von Israel nicht an. Er schläft nicht mit der Frau eines anderen, unterdrückt niemanden, fordert kein Pfand und plündert niemanden aus. Stattdessen gibt er den Hungrigen zu essen und den Bedürftigen Kleidung, unterdrückt die Hilflosen nicht, verlangt keine Zinsen und treibt keinen Wucher, hält mein Gesetz und lebt nach meinen Vorschriften. Ein solcher Mensch wird nicht sterben, weil sein Vater gesündigt hat, sondern er wird ganz sicher leben. Der Vater dagegen stirbt wegen der Sünde, die er begangen hat, weil er gewalttätig war und nahe Verwandte beraubte und weil er mitten in seinem Volk Dinge tat, die unrecht waren. Aber ihr fragt, warum muss der Sohn nicht auch für die Sünden des Vaters bezahlen? Weil er tut, was recht und gerecht ist und mein Gesetz achtet und hält. Er wird ganz sicher am Leben bleiben. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet, und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Und wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet, wenn er Unrecht tut und die gleichen abscheulichen Taten begeht wie der Gottlose, wenn er das tut, soll er dann am Leben bleiben? Dann werden seine gerechten Taten von früher vergessen sein und wegen seiner Untreue und wegen seiner Sünden, die er begangen hat, wird er sterben. Und doch sagt ihr, was der Herr tut, ist ungerecht. Hör mir zu, Volk der Israeliten. Ist es wirklich ungerecht, was ich tue? Ist es nicht eher ungerecht, was ihr tut? Wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, dann wird er deswegen sterben. Ja, er muss wegen seiner Sünden sterben. Und wenn ein Gottloser von seinem gottlosen Leben umkehrt, das er geführt hat, und wenn er tut, was recht und gerecht ist, wird er sein Leben retten. Wenn er zur Einsicht kommt und sich von seinen Sünden abwendet, die er begangen hat, wird er ganz sicher am Leben bleiben und muss nicht sterben. Und doch sagt das Volk der Israeliten, was der Herr tut, ist ungerecht. O Volk der Israeliten, ist es wirklich ungerecht, was ich tue? Ist es nicht eher ungerecht, was ihr tut? Deshalb werde ich jeden einzelnen von euch nach seinem Verhalten richten, Volk der Israeliten, spricht Gott der Herr. Kehrt um und hört auf zu sündigen. Lasst nicht zu, dass ihr Schuld auf euch ladet. Trennt euch von euren Verfehlungen, die ihr begangen habt, und erneuert eure Herzen und euren Geist. Denn warum wollt ihr sterben, Volk der Israeliten? Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. Eine Totenklage für die Könige von Israel. Das folgende Klagelied sollst du über die Fürsten von Israel singen. Sag, was ist deine Mutter? Eine Löwin unter Löwen. Sie lagerte bei den jungen Löwen und zog ihre Jungen auf. Eins von ihren Jungen zog sie groß, und es wuchs zu einem starken jungen Löwen heran. Er lernte Beute zu machen und Menschen zu fressen. Doch als die Völker von ihm hörten, fingen sie ihn in einer Grube. Sie zerrten ihn an einem Haken nach Ägypten. Als die Löwenmutter sah, dass ihre Hoffnungen für ihn verloren waren, nahm sie ein anderes von ihren Jungen und machte es zu einem starken jungen Löwen. Er lebte bei den anderen Löwen und wurde ein starker junger Löwe. Er lernte, Beute zu machen und Menschen zu fressen. Er eroberte ihre Festungen und zerstörte ihre Städte. Das Land und alles, was darin war, erzitterte vor seinem lauten Gebrüll. Da stellten sich Völker aus den Ländern ringsherum gegen ihn. Sie warfen ihre Netze nach ihm aus und fingen ihn in ihrer Grube. Mit Haken zogen sie ihn in einen Käfig und brachten ihn zum König von Babel. Sie hielten ihn gefangen, denn seine Stimme sollte man auf den Bergen von Israel nicht mehr hören. Deine Mutter war wie ein Weinstock am Ufer gepflanzt. Er trug Frucht und trieb viele Ranken aus, denn er hatte reichlich Wasser. Seine Zweige wurden so stark, dass man Zepter für Könige daraus machen konnte. Er wuchs zwischen den dicht belaubten Bäumen in die Höhe. Durch seine Größe und seine vielen Ranken war er weithin sichtbar. Doch im Zorn wurde er ausgerissen und auf die Erde geworfen. Der Ostwind ließ seine Früchte verdorren, sie wurden abgerissen und vertrockneten. Seine starken Zweige wurden im Feuer zerstört. Jetzt wächst der Weinstock in der Wüste, in einem dürren und durstigen Land. Ein Feuer ist aus seinen Zweigen hervorgegangen und hat seine Früchte zerstört. Es blieb kein starker Zweig mehr übrig, aus dem man das Zepter für einen König hätte machen können. Dies ist ein Klagelied. Es ist ein Klagelied geworden. Aus der Übersetzung das Buch Hebräer Kapitel 9, die Verse 1 bis 14. Der Weg in Gottes Nähe. Die frühere Form der Gottesverbindung hatte auch ihre verbindlichen Regelungen für die Verehrung Gottes und auch ein eigenes Heiligtum, das sich in der Welt befand. Dabei wurde ein Zelt aufgebaut, und zwar in zwei Teilen. Im vorderen stand der Leuchter und der Tisch mit den Broten, die Gott dargebracht wurden. Dieser vordere Teil wurde als Heiliges bezeichnet. Hinter dem zweiten Vorhang befand sich aber noch ein Zelt, das als Allerheiligstes bezeichnet wird. Darin stand ein goldener Altar zum Verbrennen von Weihrauch und der vollständig mit Gold überzogene Kasten, der als Zeichen des Gottesbundes diente. Darin befanden sich ein goldener Krug mit Manna, der wundersamen Speise, der Stock von Aaron, der Blüten und Blätter hervorgebracht hatte, und die Tafeln, auf der die Gebote Gottes aufgeschrieben waren. Oben, über dem Kasten, waren die Cherubim voller Gottesglanz. Sie überschatteten die Deckplatte dieses Kastens. Diese stellte die Versöhnung Gottes dar. Von all diesen Dingen können wir jetzt nicht im Einzelnen sprechen. So ist alles dort eingerichtet und in den vorderen Teil des Zeltes gingen die Priester zu jeder Zeit hinein, um ihre gottesdienstlichen Aufgaben wahrzunehmen. Doch in den zweiten, inneren Teil ging der oberste Priester nur ein einziges Mal im Jahr allein und auch nicht, ohne Blut mit sich zu tragen, das er dort versprengte als Zeichen der Versöhnung für sich selbst und für die Fehltritte des jüdischen Volkes. Durch diese Bestimmungen machte der heilige Gottesgeist deutlich, dass der direkte Weg in die heilige Gegenwart Gottes selbst noch nicht enthüllt ist, solange das vordere Zelt noch dasteht. Das ist ein Beispiel für die gegenwärtige Zeit, in der Opfergaben und Schlachtopfer im Tempel dargebracht werden. Doch diese Opfer können denjenigen nicht in seinem Gewissen der Vergebung sicher machen, der diesen Gottesdienst durchführt. Es sind ja neben bestimmten Verordnungen über Speisen und Getränke und verschiedene Tauchrituale letztlich nur äußerliche Regeln, die bis zu der Zeit gelten, in der alles in die richtige Ordnung gebracht wird. Versöhnung durch das vergossene Blut. Doch der Messias ist in diese Welt gekommen als der oberste Priester, der die uns geschenkten Segensgüter mit sich bringt. Er ist durch ein noch bedeutenderes und vollkommeneres Gotteszelt hindurchgeschritten, eins, das nicht mit menschlichen Händen erbaut ist. Und das bedeutet, dass dieses Zelt nicht Teil von dieser Schöpfung ist. Genauso hat er nicht das Blut von Böcken oder Kälbern mit sich gebracht. Nein, er ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in die heilige Gegenwart Gottes eingetreten und hat für uns somit eine Erlösung erworben, die in alle Ewigkeit hinein gültig ist. Es ist so: Das Blut von Böcken und Stieren und die Asche, die beim Verbrennen einer jungen Kuh übrig bleibt, reinigen die Menschen äußerlich, wenn sie auf diese gesprengt werden. Um wie viel mehr wird dann das Blut des Messias, der durch den ewigen Gottesgeist sich selbst vor Gott dargebracht hat, als ein untadeliges Opfer, unser Gewissen reinigen? So können wir uns von den Werken, die doch kein echtes Leben hervorbringen, abwenden und werden dazu fähig, dem lebendigen Gott zu dienen. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 106, die Verse 32 bis 48. Sie forderten Gottes Zorn heraus an den Wasserstellen von Meriba, und Mose erging es schlecht wegen ihnen, denn sie lehnten sich auf gegen seinen Geist, so dass er unbedachte Dinge sagte. Auch vernichteten sie die Völker nicht, wie der Herr ihnen befohlen hatte. Stattdessen vermischten sie sich mit den fremden Völkern und übernahmen deren Gebräuche. Sie verehrten ihre Götzen, und das wurde ihnen zum Verhängnis. Sie opferten ihre Söhne und Töchter den Dämonen. So vergossen sie unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter. Die schlachteten sie hin für die Götzen im Land Kanaan und verunreinigten so das Land mit ihrem Blut. So wurden sie unrein durch ihre Taten und brachen die Treue durch ihre Handlungen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk. Er wandte sich voller Abscheu ab von seinem Eigentum. Da gab er sie in die Hand der fremden Völker, so dass die über sie herrschten, die sie hassten. Ja, ihre Feinde setzten ihnen hart zu, und sie wurden niedergebeugt unter ihre Macht. Viele Male rettete er sie, doch sie lehnten sich gegen ihn auf mit ihren Vorhaben und verstrickten sich mehr und mehr in ihrer Schuld. Dennoch schaute er nach ihnen in ihrer Not, als er ihren Hilferuf vernahm. Er dachte an seinen Bund mit ihnen um ihretwillen und hatte Mitleid mit ihnen nach seiner unendlichen Güte. Da ließ er sie Erbarmen finden bei denen, die sie ins Exil verschleppt hatten. Komm uns doch zu Hilfe, Herr, unser Gott, und führe uns wieder zusammen aus den Völkern, so dass wir deinen heiligen Namen preisen und uns wieder glücklich preisen und dich loben können. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ganze Volk soll sagen: Amen. Halleluja. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 27, Vers 10. Lass niemals einen Freund im Stich, weder deinen eigenen noch den deines Vaters. Dann wirst du, wenn du selbst in Not bist, nicht deine Verwandten um Hilfe bitten müssen. Es ist besser, zu einem Nachbarn zu gehen, als zu einem Verwandten, der weit entfernt lebt.